Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer der ganzen Welt zeigen will, wie mächtig er ist, braucht auch die passenden Bilder dazu. Zum Beispiel die, auf denen man seinen Vorgänger vom Parteitag abführen lässt. Offensichtlich unfreiwillig. Diese Machtdemonstration, die kommt von Xi Jinping, dem neuen und alten Mann an der Spitze Chinas. Die Bilder und auch das Kameraklicken, was ich hier im Hintergrund gerade einspiele, das kommt übrigens nur von internationalen Journalistinnen und Journalisten. Denn die Botschaft ist für die Welt gedacht. Ins Land hinein ist sie offenbar gar nicht mehr nötig. Aber was heißt ein Alleinherrscher für China und für den Rest der Welt, für Deutschland? Gleich mehr dazu. In Berlin finden gerade gleich mehrere Konferenzen statt, um den Wiederaufbau in der Ukraine zu unterstützen. Aber wie soll das gehen? Aufbau, wenn gleichzeitig Raketen fallen und Panzer fahren. Und dann gibt es mal wieder News aus Großbritannien. Der nächste Premier heißt Rishi Sunak. Offenbar ein Mann mit Nerven aus Stahl. Der Tag am 24. Oktober 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Er steht an der Spitze der Kommunistischen Partei und damit auch an der Spitze Chinas. Xi Jinping ist als Generalsekretär bestätigt worden, für seine dritte Amtszeit inzwischen. Das war bisher ein Tabu und ist aber auch ehrlich gesagt nur einer von vielen Tabubrüchen und von Machtdemonstrationen rund um diesen Parteikongress, der nun zu Ende gegangen ist. Der innerste Machtzirkel wurde dort neu abgesteckt, mit der Politik der Vorgänger gebrochen. Wie eben mit der von Hu Jintao, dem Ex-Staatschef, der vor den Augen der Welt abgeführt wurde, gedemütigt wurde. Wie das China und die internationale Zusammenarbeit verändern wird, darüber können wir jetzt sprechen mit Felix Li. Er hat als China-Korrespondent viele Jahre aus Peking berichtet, unter anderem für die Taz. Für die schreibt er immer noch, lebt aber inzwischen in Deutschland und arbeitet außerdem für das China Table Professional Briefing. Hallo erstmal nach Berlin.
Hallo, guten Tag.
Jetzt haben sich ja chinesische Staatsmedien beeilt zu sagen, also dem Mann, dem ging es einfach nicht gut, Hu Jintao. Wie glaubwürdig ist das denn auf einer Skala, sagen wir mal, von 1 bis minus 10?
Also 1 sehr glaubwürdig und minus 10 nicht glaubwürdig, so verstehe ich Sie richtig. Also ja, also es ist wirklich ganz schwer zu sagen. Ich würde mal 4 sagen, dass das stimmt. Also wir wissen, dass der ehemalige Präsident und Staatschef, dass er durchaus gesundheitliche Probleme hat. Nun stellt sich aber die Frage, wenn er diese gesundheitlichen Probleme hat, warum wurde er dann trotzdem in diese Choreografie mit eingeplant und sollte neben Xi Jinping sitzen? Und selbst wenn es ihm da irgendwie gesundheitlich plötzlich schlecht ging, war das natürlich trotzdem eine Ohrfeige ihm gegenüber und aber auch vor allem ja gegenüber all denen, die für die Politik stehen, für die der Hu Jintao vorher gestanden hat, nämlich für ein China, was zwar auch autoritär war, aber durchaus nach offener, nach außen gewandt, international mehr Verantwortung übernehmen wollte. Mit dieser Politik hat ja sein Nachfolger, also der jetzige Präsident Xi Jinping, komplett aufgeräumt. Also Xi Jinping steht ja für eine aggressive Außenpolitik und für eine Schließung des Landes. Und das könnte durchaus, also auch wenn wir wahrscheinlich nie genau wissen werden, erfahren werden, was der wahre Grund ist, warum der da rausgeführt, recht ruppig rausgeführt wird, könnte das dennoch ein Zeichen gewesen sein, dass diese Politik, für die Hu Jintao stand und für all seine Anhänger, dass die künftig in der neuen Führung, der jetzigen Führung nichts mehr zu sagen haben.
Die FAZ titelt heute deshalb auch schon Chinas neuer Kaiser. Gibt es denn noch irgendein nennenswertes Gegengewicht im Land, also in der Partei oder in irgendeiner Institution in China, oder kann Xi jetzt tatsächlich durchregieren?
Also im Land ganz bestimmt, in der Partei sicherlich auch. Ich meine, das ist die größte Partei der Welt mit 90 Millionen Mitgliedern. Also da gibt es sicherlich immer noch irgendwelche Strömungen, die auch vieles anders sehen als Xi Jinping. Aber das spielt letztendlich in diesem autoritären Machtapparat überhaupt kaum eine Rolle mehr, weil das ist ja das auch, wofür Xi Jinping steht und was das Ganze so heikel macht. Also sagen wir mal so, bis zur letzten Führung im Grunde auch noch, war dieser mächtige ständige Ausschuss des Politbüros, diese 7 Leute, die letztendlich die Geschicke des Landes bestimmten, waren immer doch auch so ausgewählt, dass so bestimmte Fraktionen, unterschiedliche Fraktionen durchaus irgendwie vertreten waren. Und das reicht in dieser KP China ja von Neomaoisten bis hin zu, ich sag jetzt mal, Neoliberalen, war eigentlich so vor Xi Jinping auf jeden Fall alles noch vertreten, und bis zuletzt zumindest gab es auch immer noch Marktreformen. Also der Premierminister Li Keqiang, der die Nummer 2 des Landes bis gestern, der stand ja durchaus für Marktreformen. Und jetzt in diesem 7-köpfigen mächtigen ständigen Ausschuss sind all diese Marktreformer beseitigt worden, und es sind wirklich alles komplett auf Loyalität, auf Xi Jinping ausgerichtete Leute rein bestimmt worden, sodass es diese innerparteiliche Pluralität nicht mehr gibt. Und das ist natürlich schon besorgniserregend, weil bislang war China autoritär, aber immerhin von einer Gruppe, von einem Kollektiv geführt. Und das hat in den letzten Jahren schon sukzessive abgenommen. Aber jetzt muss man leider sagen, es hat Xi Jinping das alleinige Sagen, und wir können im Grunde wieder von einer Ein-Mann-Diktatur sprechen. Also insofern ist dieser Titel Kaiser von China durchaus angebracht.
Helly, ich hänge immer noch an der Zahl 90 Millionen, eine Partei mit 90 Millionen Mitgliedern. Aber das macht einem natürlich die Dimensionen klar. Es ist eben ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen mindestens. Was heißt das denn, dass das jetzt wieder eine Diktatur ist, dass wir da sogar von einem Kaiser sprechen können? Was heißt das für die Menschen in China? Steht dort noch mehr Überwachung an? Stehen denen noch mehr Menschenrechtsverletzungen auch bevor? Wie schätzen Sie das ein?
Naja, so was so Menschenrechtsverletzungen betrifft, da hat man manchmal zumal in den letzten Jahren den Eindruck, das lässt sich gar nicht mehr toppen. Also was wir da jetzt erlebt haben, nicht nur wie mit den Uiguren, mit den Tibetern, mit den Demokratieaktivisten in Hongkong oder auch mit Dissidenten auf dem chinesischen Festland selbst umgegangen wurde, dass die in Arbeitslager wieder eingesteckt wurden, also zumindest hier die Uiguren. All das, was es eigentlich ja nicht mehr, auch im modernen China nicht mehr geben sollte, das hat Xi Jinping ja alles wieder eingeführt. Also da hat man das Gefühl, strukturell lässt sich das gar nicht mehr toppen. Wahrscheinlich in der Zahl, in der Quantität sicherlich dann natürlich doch wieder. Und das muss man jetzt abwarten, was da auch passiert. Aber was definitiv klar ist, also er wird das Land auch in den nächsten Jahren noch strenger kontrollieren wollen, mit den technologischen Möglichkeiten, die ja auch immer mehr ausgeweitet werden und China zur Verfügung hat. Also das wird alles zunehmen. Und man muss sagen, China, ich habe immer lange Zeit immer gesagt das so gesehen, dass China eben nicht so vergleichbar ist wie mit der DDR damals. Also dass China einfach ein zu großes Land ist, um es komplett unter Kontrolle zu bringen und totalitär zu regieren. Und das hat China letztendlich auch lange Zeit ausgemacht. Es gab immer so einen gewissen Graubereich, da wurde mal das erlaubt oder da ein Auge zugedrückt. Und das hat alles in den letzten Jahren unter Xi Jinping schon abgenommen, aufgrund der technologischen Kontrollmöglichkeiten, die ihm dann plötzlich zur Verfügung standen. Und jetzt muss man sagen, und ihm ist ja tatsächlich auch gelungen, dass das große Internet mehr oder weniger unter Kontrolle zu bringen. Und das wird jetzt alles noch mehr zunehmen, weil er diese Möglichkeiten eben hat, technisch, aber jetzt auch strukturell und auch vor allem politisch, weil ihm da innerhalb der Führung da auch keiner mehr groß widersprechen wird.
Und nichts Gutes scheint wohl auch den Menschen in Taiwan da zu drohen. Auch das war ja Thema auf dem Parteitag. Da gab es nochmal deutliche Drohungen, militärischer Art auch. In welche Richtung gehen die Signale da nach diesem Machtanspruch und Alleinherrscheranspruch auch nochmal von Xi Jinping da vom Wochenende?
Ja, also die Drohungen sind nicht neu. Also das läuft jetzt ja seit Jahren. Und Xi Jinping hat immer gesagt, er möchte möglichst eine friedliche Einverleibung Taiwans, in Anführungsstrichen friedlich. Und nur wenn Taiwan oder die USA, wenn Taiwan sich offiziell unabhängig erklärt oder die USA in irgendeiner Weise dazu beiträgt, dann gäbe es auch einen Militärschlag. So, jetzt, was sich doch aber durchaus verändert hat, und zwar nicht nur seit dem Parteikongress, aber was sich jetzt zuletzt immer mehr verdeutlicht, ist, dass China militärisch so dermaßen aufholt momentan, also gegenüber den USA. Und das ist letztendlich die Einschätzung darüber, war lange Zeit, ja, ob es China wirklich Taiwan angreift, das wird ganz stark davon abhängen, A, wie die USA damit eingreifen werden und B, wie stark sich China militärisch fühlen wird. Und da waren immer so Einschätzungen, ja, vielleicht so innerhalb der nächsten 10 Jahre. Jetzt aber merkt man plötzlich, dass das alles viel schneller vonstatten gegangen ist, also das Technologische und auch das Aufrüsten. Und damit ist zu befürchten, dass das doch jetzt schneller gehen wird als eben innerhalb dieser 10 Jahre. Es gibt sogar schon Befürchtungen, dass das womöglich innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre schon stattfindet. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend.
Und diesen Weltmachtanspruch ja gegenüber den USA, der wird ja auch gerne mit guten Wirtschaftsdaten untermauert. In der vergangenen Woche, da wurde die Veröffentlichung erstmal verschoben. Da dachten viele schon, naja, so gut können die ja gar nicht sein. Deswegen will man die vielleicht erstmal so unter den Teppich kehren. Ja, und jetzt das. Jetzt wurden sie veröffentlicht mit einer Wachstumsrate von 3,9%. Ja, verkündet direkt zum Ende des Parteitags. Timing ist alles, oder?
Ja, also normalerweise bringt man die Zahlen gerne vor so einem Parteitag, nämlich dann, wenn man sich vor allem damit auch rühmen kann. Das war ja in der Vergangenheit immer so, das waren, bei seinem Vorgänger waren das ja noch doppelstellige Wachstumsraten. Das ist jetzt zwar etwas mehr, als was Analysten befürchtet haben, aber es ist letztendlich für China wenig. Und man geht jetzt auch davon aus, Analysten, Ökonomen gehen davon aus, dass das Wachstum für das Gesamtjahr im Grunde so schlecht sein wird wie seit 40 Jahren nicht mehr. Also durch diese, ich sage jetzt schon, würde das als obsessive Zero-Covid-Strategie, die Xi Jinping da verfolgt, die hat ja viele Teile der chinesischen Wirtschaft ist sie dabei, große Teile der chinesischen Wirtschaft zu ruinieren. Also das sind ja so massive Maßnahmen, wie wir sie auch zu den schlimmsten Zeiten nie erlebt haben an Lockdowns und so weiter, also wo so ganze 20 Millionen Städte auch nach wie vor weiter abgeriegelt werden. Da steht in diesen Orten stehen dann oder Städten oder Regionen steht die Wirtschaft still. Und das nimmt er in Kauf. Das nimmt er in Kauf. Und das ist halt auch ein Novum, das unterscheidet ihn auch von seinen Vorgängern. Vorher war Wachstum, Wirtschaft, immer ein hohes Credo für alle Spitzenkader innerhalb der KP. Und das ist es bei ihm und seiner neuen Gefolgschaft halt nicht mehr der Fall.
Und warum können Sie das erklären? Also das ist ja schon tatsächlich ein großes Risiko, aber da wägt er das Risiko der gesundheitlichen Belastung gegenüber oder was steckt dahinter?
Nein, also das hat man zwar in der Anfangszeit von Corona hat man zwar gedacht und das war ja durchaus nützlich. Also er hat es zumindest ja dadurch, dass China so zeitig, so schnell und massiv reagiert hatte, hat es ja das Virus zumindest zeitweise ein bisschen verlangsamt, die weltweite Ausbreitung. Aber jetzt im Jahre 2,5 oder 3 wissen wir viel mehr über das Virus. Es gibt Impfstoffe und so weiter. Und China könnte da genauso den gleichen Weg gehen, wie das alle anderen Länder der Welt auch tun, nämlich zu lockern und es versuchen, irgendwie kontrolliert zu lockern und dann vor allem auch zu impfen. Diese Möglichkeiten hätte China auch alle. China hat ja auch Impfstoffe, die zwar nicht ganz so gut wirken, aber dennoch wirken. Also es deutet alles darauf hin, dass Xi Jinping Covid dazu nutzt, um noch mehr Kontrolle über das Land auszuüben und gewissermaßen auch zu testen. Also wie weit kann er da gehen? Und er merkt, er kann da sehr, sehr weit gehen. Und das sind alles Instrumente, die er jetzt da anwendet, die er wahrscheinlich da auch zur politischen Kontrolle auch im anderen Kontext dann künftig anwenden wird. Also das ist zumindest zu befürchten.
Ja, das sind ja eher düstere Prognosen. Gleichzeitig haben wir jetzt eine Ankündigung auf dem Tisch. Der Bundeskanzler will als erstes sich mal der neuen chinesischen Führung vorstellen und hat eine Reise angekündigt jetzt für Anfang November. Wie bewerten Sie das denn?
Also Ja, es ist natürlich so, dass kein anderes europäisches Land so enge wirtschaftliche Beziehungen hat wie Deutschland. Aber es ist trotzdem das völlig falsche Signal. Also auf EU-Ebene, Frankreich, wir sind jetzt ja alle darum bemüht, eine einheitliche China-Strategie zu finden, um diese Herausforderung, um da jetzt einen Umgang zu finden, auch unter diesen, ich sag jetzt mal, neuen Herrscher, ja, weil er ja einfach nochmal so dermaßen viel mehr Einfluss haben wird. Also dass Olaf Scholz trotzdem jetzt im Alleingang dahin fliegt, dann mit einer Wirtschaftsdelegation, das ist völlig falsch. Das wird ja selbst in der deutschen Wirtschaft inzwischen auch als seltsam oder auch für den falschen Zeitpunkt aufgenommen. Also ich glaube, das hätte Olaf Scholz auf diese Art nicht machen sollen. Natürlich muss man weiter in Kontakt bleiben mit China, aber sowas muss man natürlich viel strategischer und auch gestärkt mit einheitlicher EU-Haltung tun und nicht im Alleingang. Also ich halte das für einen großen Fehler.
Vielleicht auch so als Lehre aus dem Ukraine-Krieg und dem Umgang mit dem russischen Angriff.
Ja, genau. Und nur der Unterschied ist, dass China eigentlich im Grunde ja noch ein viel mächtigerer Gegner ist als Russland.
Nichts weniger als einen Marshallplan des 21. Jahrhunderts. Den fordern Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für die Ukraine. Schnelle Unterstützung beim Wiederaufbau, schnelle Anreize für die Privatwirtschaft zu investieren. Darauf sollen sich internationale Geber jetzt konzentrieren. Besprochen wird das aktuell in Berlin auf gleich mehreren Konferenzen, der deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz jetzt zum Start in die Woche und beim Treffen der G7. Und das alles, während Russland weiterhin gezielt die Infrastruktur der Ukraine zerstört. Kraftwerke, Stromnetze, Wasserversorgung. Noch am Wochenende gab es massiven Raketenalarm in Kiew. Das Kriegsgeschehen geht unvermindert weiter. Sabine Adler berichtet darüber seit Monaten für den Deutschlandfunk als Osteuropa-Expertin und ehemalige Korrespondentin in Warschau und in Moskau. Sabine, das wirkt ja fast schon ein bisschen realitätsfern, Wiederaufbau unter Bomben. Aber das muss jetzt tatsächlich alles gleichzeitig passieren, oder?
Genau. Das muss deshalb gleichzeitig passieren, weil ohne Stromversorgung und ohne dass zum Beispiel Bahnverbindungen repariert werden, keine Kriegsführung möglich ist und damit natürlich auch ein Krieg nicht gewonnen werden kann. Außerdem ist es so, dass die Menschen ja weiterhin eben Strom brauchen. Sie brauchen Heizung, sie brauchen Gas. Und das Ganze, diese Reparaturen, finden die ganze Zeit schon immer parallel auch statt. Also wenn etwas zerstört wird, dann versuchen die Elektrotechniker so schnell wie es geht und auch schon, finde ich, mit ziemlich viel Routine die Reparaturen so zu organisieren, dass zum Beispiel ganz planmäßig bestimmte Ortschaften den Strom abgestellt kriegen für ein paar Stunden. Das wird vorher bekannt gegeben über Apps und dass sie dann diese Zeit nutzen, um das beschädigte Netz dann so schnell wie es geht irgendwie zu reparieren. Da ist wahnsinnig viel Improvisation natürlich dabei. Aber es gibt eben auch so etwas wie eine Havarieschulung. Die haben das einfach drauf, diese ukrainischen Elektrotechniker. Und die werden, wie ich jetzt zum Beispiel von Freunden und Bekannten immer wieder höre, wirklich als Helden verehrt in ihrem Land.
Aber die machen das schon, also diese kritische Infrastruktur, die da zerstört wird, massiv, ja auch gezielt, die wieder aufzubauen, das machen die schon auch, indem sie da auch ihr Leben riskieren, oder?
Absolut. Und es gibt auch tatsächlich aus den Stromversorgungsunternehmen Listen von Gefallenen. Und die sind eben tatsächlich, diese Kollegen sind nicht an der Front gefallen, sondern bei ihren ganz schnellen Einsätzen, um der Bevölkerung so schnell wie es geht wieder zu Strom zu verhelfen. Und wenn man sich das vorstellt, dass allein seit dem 10. Oktober tatsächlich 30% der Kraftwerkskapazitäten zerbombt worden sind von russischen Raketen oder auch von iranischen Drohnen, die Russland eingekauft hat. Und insgesamt 40%, also nochmal 10% mehr in dem Kriegsverlauf davor zerstört worden ist, dann ist das eine unvorstellbare Aufgabe. Das ist eine Sisyphusarbeit.
Kann man sich vorstellen, wenn du sagst, das sind unvorstellbare Schäden, dann sind das wahrscheinlich auch unvorstellbare Summen, die da jetzt benötigt werden. Ne? Wie viel Geld, mit was rechnet man da, was da gebraucht wird?
Das ist überhaupt noch nicht klar. Man kann, also ich gebe mir nur mal eine Zahl, was Deutschland bislang gegeben hat. Die hat die Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze genannt. Die sagt, Deutschland hat die Ukraine bereits mit über 420 Millionen Euro unterstützt. Und davon seien 200 Millionen direkt an die Menschen vor Ort gegangen. Aber das ist ein Bruchteil dessen, was gebraucht wird. Denn wenn man sich das vorstellt, was in der Ukraine gerade passiert, da ist ungefähr die Hälfte der Wirtschaftsleistung weggebrochen. Und es gab eine Zeit, da hat die Ukraine, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, sogar Strom exportieren können. Jetzt, bis vor wenigen Wochen, weil Präsident Zelensky das so begründet hat, ganz viele Industriebetriebe arbeiten ja gar nicht mehr wegen des Krieges. Also sind große Stromabnehmer. Die Ukraine hat eine wirklich große Industrie, unter anderem Maschinenbau, auch Rüstungsbau. All diese Betriebe liegen praktisch still. Und das, was das für die Menschen bedeutet, heißt kein Einkommen in den Familien. Eine massive, rasante Verarmung der Bevölkerung und damit ein ukrainischer Staat, der ja mit Sozialleistungen irgendwie diese Lücke füllen muss für die Menschen. Und die Aussichten, die man jetzt prognostiziert, zum Beispiel für das nächste Jahr, wenn das jetzt so weitergeht, mit diesem Krieg, mit den Zerstörungen, mit dem Sinken der Wirtschaftskraft, sagt man, dass eigentlich 90% der Ukrainer im nächsten Jahr unter der Armutsgrenze leben werden.
Wahnsinn, Sabine, jetzt bin ich auch gerade über eine Aussage der Entwicklungsministerin gestolpert, die du zitiert hast, dass die Hilfen da dann direkt, ne, bei der Bevölkerung angekommen sind. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, weil die Ukraine ist immerhin fast das korrupteste Land Europas, zumindest wenn man da Transparency International auch glaubt. Kann denn da überhaupt sichergestellt werden, dass die Millionen Hilfsgelder dann auch wirklich für Hilfen eingesetzt werden?
Also die ukrainische Regierung weiß ganz genau, dass ihr jetzt, wer weiß, wie genau auf die Finger gesehen wird und sie genau in diesem Verdacht ja steht, eben sehr korrupt zu sein. Und es gibt auch trotz des Krieges auch nach wie vor immer wieder Festnahmen bzw. auch Ermittlungsverfahren gegen Politikerinnen und Politiker, die tatsächlich der Korruption verdächtig werden. Also man guckt da trotz des Krieges immer noch sehr genau hin.
In Berlin, da passiert ja heute und in dieser Woche ziemlich viel. Unter anderem wird ja auch gleich eine ganze Reihe neuer Botschafter in Deutschland durch den Bundespräsidenten akkreditiert. Und darunter ist eben auch der neue ukrainische Botschafter, der Nachfolger von Andriy Melnyk. Der hatte ja dann doch eine, ich sag mal, recht undiplomatische Art, um die Forderung seiner Regierung, um den Nachdruck zu verleihen. Was ist denn Oleksiy Makejew, sein Nachfolger, so für ein Typ Botschafter?
Also wir werden es sehen, denn Andriy Melnyk, der hat eigentlich begonnen als ein ganz zurückhaltender Botschafter und auch als ist sowieso ein sehr, sehr freundlicher Mensch, wenn man ihn privat oder überhaupt persönlich trifft. Nicht privat, aber persönlich. Da konnte man sich diese scharfen Töne mitunter überhaupt nicht vorstellen. Das passt überhaupt nicht zusammen zu Andriy Melnyk, der privaten Person und dem Botschafter, der da auf Twitter ja vornehmlich diese wirklich sehr, sehr scharfen Formulierungen abgelassen hat. Die beiden sind etwa gleich alt, sie kennen sich seit Ewigkeiten, sie sind auch in dem gleichen Sprachraum, also in dem deutschen Sprachraum tätig gewesen an Botschaften, zum Beispiel eben in Österreich vorher. Und Oleksiy Makejew ist jemand, der vielleicht so als neu, also er war im Übrigen auch schon in Berlin im Amt und nicht als Botschafter, aber an der Botschaft. Und er ist jemand, der ein bisschen zurückhaltender zunächst im Ton beginnt. Er hat sich zum Beispiel für die Aufnahme der Flüchtlinge bedankt. Auch für die Unterstützung durch die Bundesregierung, wenn es um die Lieferung von Waffen angeht. Aber in diesem ersten Tweet, den er abgesetzt hat, hat er auch gesagt, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen viel mehr Waffen. Und da kann man sich ein bisschen darauf einstellen, dass die Richtung keine so großartig andere sein wird, als sie Andriy Melnyk eingeschlagen hatte. Und das liegt auch daran, dass das eben tatsächlich Auftrag ist für die Botschafter. Die ukrainische
Zumal
Regierung,
eines Landes im Krieg,
erwartet das. Zumal eines Landes im Krieg, exakt das. Und man muss ja wirklich sagen, Melniks Ton hat sich wirklich mit Beginn des Krieges verschärft. Das war also jemand, der durchaus alle Gepflogenheiten ansonsten sehr wohl kannte, aber der eben gemerkt hat, wenn sein Land überleben möchte, dann werden Waffen gebraucht. Waffen, ob Angriff oder Verteidigung, diese seltsame Unterscheidung hat Deutschland in der ersten Zeit immer noch vorgenommen. Und man muss ja auch sagen, dass sich diese deutsche Diskussion wirklich auch dank Melnik, so unangenehm das alles war und so ungern wir diese Sätze gehört haben, weil sie überhaupt nicht diplomatisch waren und weil man auch das Gefühl hatte, also wenn jemand bittet, dann kann man nicht in so einem Ton bitten, dann muss man das anders machen. Aber das war absolut notwendig für das Überleben der Ukraine. Und hätte Melnik nicht so undiplomatisch offen gesprochen, dann hätte sich Deutschland auch ganz klar nicht so schnell bewegt und hätte eben diese Vielzahl von Waffen, die mittlerweile ja wirklich gekommen sind. Und das ist wirklich dieses Umdenken, dass man sich nicht einfach auf eine Position zurückzieht, von der man sagt, die ist einmal für richtig erkannt worden, nämlich deutsche Waffen dürfen nie wieder auf ehemaliges sowjetisches Territorium, also damit eben auch ukrainisches Territorium, dass das einfach ein Satz ist, der nicht stimmt, der falsch ist, der überdacht werden muss, der angeglichen werden muss. Die Zeiten haben sich verändert. Deutschland hat eine völlig andere Rolle in der Welt, hat ein ganz anderes Verhältnis zu Russland, zu Ukraine. Und deshalb stimmt der Satz überhaupt gar nicht mehr.
Liz Truss hat Geschichte geschrieben, immerhin als Regierungsoberhaupt mit der kürzesten Amtszeit in der britischen Geschichte. Viel mehr war in 44 Tagen wohl auch nicht zu schaffen, außer Chaos anzurichten und die Partei gespalten zu hinterlassen. Seit heute, seit wenigen Minuten steht jetzt fest, wer auf sie folgen wird, dass es wieder ein Tory wird, der in der Downing Street Number 10 einziehen wird. Der Mann heißt Rishi Sunak und er ist kein Unbekannter, sondern der frühere britische Finanzminister. Er will das Land mit Professionalität aus der Krise führen, so hat er das schon bei seiner Kandidatur am Wochenende erklärt. Christine Heuer, unsere London-Korrespondentin, da hat er sicher ziemlich viel vorgenommen. Ist Sunak denn dafür der richtige Mann?
Er ist bei den Tories der Einzige, der für ein solches Programm im Moment in Frage kommt. Er gilt als seriös, er wirbt damit, dass er integer sei. Er ist immerhin zurückgetreten im Juli und hat damit Boris Johnsons Sturz mit eingeleitet. Er ist ein Wirtschaftsfachmann, ein Finanzfachmann. Er war ja Schatzkanzler, also Finanzminister hier. Er hat im Wahlkampf gegen Liz Truss im Sommer sehr präzise vorausgesagt, was ihre Politik anrichten würde. Genauso kam es dann. Eine Katastrophe nach der nächsten. Er hat davor gewarnt. Insofern ist er bei den Tories sicher jemand, der in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage des Landes der richtige Mann für den Posten ist, kompetent, eben vergleichsweise seriös und jemand, der ernsthaft bereit ist, Politik zu machen.
Das sind ja mindestens zwei riesige Mammutaufgaben. Du hast ja hier auch im Podcast darüber berichtet in den vergangenen Wochen aus Gründen immer mal wieder. Das ist einmal eben, dass das Land durch diese Wirtschaftskrise gesteuert werden muss und die Partei, die Tories, die müssen geeint werden. Die sind ja sehr gespalten. Liz Truss hat aufgegeben nach 44 Tagen. Hast du eine Ahnung, was Sunak da besser machen will, was er da so für einen Handlungsspielraum auch hat?
Also das ist genau so. Es sind diese beiden wichtigen Aufgaben, die Wirtschaft und die Partei. Fangen wir mit der Wirtschaft an. Das habe ich gerade versucht zu schildern. Er wird versuchen, den Schlamassel aufzuräumen, den Liz Truss hinterlassen hat. Und dafür könnte er geeignet sein. Allerdings, das wird hart für die Briten. Denn Liz Truss hatte ja versprochen, Steuern zu kürzen. Stattdessen müssen die Bürger jetzt damit rechnen, dass die Sozialleistungen gekürzt werden. Und das ist eine sehr harte Zeit für sie wird. Denn der Staat wird mit Rishi Sunak an der Spitze nicht einfach weiter Geld leihen und damit riskieren, dass die Märkte reagieren und das Pfund sinkt. Also da wird er so etwas wie eine Rosskur verordnen. So wird das sein. Was die Partei angeht, die Partei ist erschrocken über das, was passiert ist in den letzten Monaten. Ich glaube, dass sie verstanden hat, dass Liz Truss mit ihrem ideologischen Kurs Schiffbruch erlitten hat. Und das bringt natürlich die Konservativen in der Regierung insgesamt in Gefahr. Also so etwas können sich die Tories auf keinen Fall nochmals leisten. Und das hat in diesem neuen Leadership-Contest ja auch dazu geführt, dass sie der Versuchung widerstanden haben, Boris Johnson wieder an die Spitze zu setzen. Der hat ja gestern Abend zurückgezogen, also hatte vorher seine Kandidatur nicht öffentlich erklärt, aber hat immer durchstechen lassen, er habe genug Stimmen und er werde sehr gerne antreten. Gestern Abend hat er dann eben einen Rückzieher gemacht und hat behauptet, er habe zwar genug Stimmen, aber es sei einfach nicht die richtige Zeit für ihn, für ein Comeback. In Wahrheit hatte er einfach nicht genug Stimmen. Und das spricht sehr dafür, dass die konservative Partei im Begriff ist, sich zu disziplinieren. Das ist dringend nötig. Es sind dann auch aus dem Lager von Boris Johnson Leute, auch prominente Politiker und Abgeordnete, öffentlich ins Lager von Rishi Sunak übergelaufen. Das ist sehr bemerkenswert, denn diese beiden Männer haben sich komplett überworfen. Die beiden Lager hassen sich geradezu. Aber die Not der Tories ist offenbar so groß, dass sogar die eingefleischtesten Boris-Fans in dieser Situation gesagt haben, hallo, Stimme der Vernunft, wir unterstützen jetzt den seriösesten Kandidaten, den wir zur Hand haben.
Und gibt es denn aus der Bevölkerung, von den Märkten, aus anderen politischen Lagern schon Reaktionen? Ich meine, jetzt steht es seit ungefähr einer Stunde erstmal fest, dass Sunak es wird. Was hast du da schon so an Stimmen hören können?
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Reaktionen anhören können, weil ich die ganze Zeit mit Berichten beschäftigt bin.
Verstehe.
Das Pfund hat gestern Abend reagiert. Das Pfund hat darauf reagiert, dass Boris Johnson zurückgezogen hat. Da ist das nämlich sofort gestiegen. Das zeigt, sein Finger zeigt darauf, wie die Märkte das wahrnehmen. Also da gibt es, glaube ich, auch ein starkes Bedürfnis in der Ökonomie des Landes, dass ein seriöser Mann übernimmt in Downing Street. Bei der Bevölkerung ist es grundsätzlich so, dass die Tories eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Labour führt im Moment in den Umfragen mit 30% vor den Konservativen. Gäbe es jetzt Neuwahlen und die Opposition fordert diese Neuwahlen angesichts des Debakels, dass die konservative Regierung geliefert hat. Also gäbe es jetzt diese Neuwahlen, dann würden die Tories die krachend verlieren. So, und dann kann man sich noch angucken, wie die verschiedenen Politiker ankommen bei der gesamten Wählerschaft. Da ist es grundsätzlich so, dass Boris Johnson, der ja vielen in seiner Partei immer noch so als so ein Wählermagnet gilt, dass der ziemlich unten durch ist bei den Wählern, eben nicht nur der Tories, sondern aller britischen Wählerinnen und Wähler. Die verzeihen ihm Partygeld nicht. Seine Beliebtheitswerte sind drastisch gesunken und bleiben stabil niedrig. Also das wäre jetzt nicht unbedingt derjenige gewesen, den die Briten mit wehenden Fahnen gewählt hätten bei den nächsten Parlamentswahlen in 2 Jahren. Und Sunak kommt da besser weg.
Okay, fassen wir zusammen. Also das kommt von einem ganz niedrigen Niveau, die Beliebtheitswerte. Da könnte er was reißen. Ansonsten sind die Aufgaben natürlich bombastisch groß. Christine, ich danke dir für diese Einschätzung aus London und dir noch einen ereignisreichen Berichtetag. Du wirst noch viel zu tun haben hier bei uns on air und online. Dankeschön.
So soll's sein. Danke dir.
Das war der Tag, unser Podcast hier im Deutschlandfunk. Nicht an irgendeinem Tag, nicht für immer, sondern nein, heute am 24. Oktober 2022. Morgen geht's natürlich weiter und es gibt eine neue Episode. Ich bin Sarah Zerbak, sag danke fürs Mithören, fürs Mitdenken auch. Und ich wiederhole es auch gern an dieser Stelle nochmal, schreibt uns an dertag@deutschlandfunk.de. Haben wir die richtigen Themen gewählt? Haben wir sie richtig gesetzt? Haben wir die Gespräche richtig geführt? Das interessiert uns und deshalb sind Meinungen, Feedback und Kritik mehr als erwünscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.